Agorator, Platz für Perspektiven.
Der Informationspodcast mit meinen starken Gästen zu Themen mit Relevanz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Agoratalk, der Tummelstätte, dem Podcast für meinungsstarken Austausch und des Dialogs. Heute aus München. Wir sprechen zum Thema Fußball, pure Emotionen oder gesellschaftliches Brennglas. Unser Gast, eine beeindruckende Persönlichkeit, ein Mann mit einer klaren Vision. Er weiß, dass eine Vision nur dann gut ist, wenn man sie auch umsetzt. Das erfordert Teamgeist, aber auch eine klare Handschrift, einen klaren Nordstern für alle. Er ist von Beruf Richter und seit 2022 Präsident des Bayerischen Fußballverbands. Er warb in seinem Wahlprogramm 2022 mit dem Hashtag gerne per Du, weshalb wir unseren Podcast heute mit einem wertschätzenden Du führen dürfen. Lieber Dr. Christoph Kern, willkommen unserem Podcast und schön, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
Sehr gerne. Grüßt euch.
Hallo Christoph, auch von meiner Seite. Schön, dass wir hier sein dürfen. Von Fußball heißt es, es sei die schönste Nebensache der Welt. Nun bist du in einem Umfeld tätig, wo es zur Hauptsache wird. Kannst du uns ein bisschen erklären, unseren Zuhörern, warum braucht man einen Verband? Was ist der Kern eigentlich dieser Verbandsarbeit?
Also erstmal hast du, Olivier, natürlich 100% recht. Das ist die schönste Nebensache der Welt. Und unser Eins spricht wahnsinnig gern, am besten 24 Stunden am Tag über Fußball. Und Fußballspielen ist das eine, aber es muss irgendwie organisiert werden. Und jetzt zu deiner Frage, warum braucht man einen Verband? Wir sind als Bayerischer Fußballverband dafür zuständig, dass unsere 1,6 Millionen Mitglieder Fußball spielen können. Wir müssen es organisieren. Wir haben 4.500 Vereine, 800 Ehrenamtliche, über 800 Ehrenamtliche, Hauptamtliche, 100 hier im Haus des Fußballs. Das muss organisiert werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir brauchen Leute, die Spiele ansetzen. Wir brauchen Leute, die Pässe ausstellen. Diese ganze Organisation, die hinter diesem Fußball steht, im Übrigen 13.000 Partien, die wir an jedem Wochenende in Bayern haben. Ich glaube, das ist eine beeindruckende Zahl. Das Ganze zu organisieren, verbunden auch, Daniel ist ja selbst Schiedsrichter, wir kennen uns ja aus dem Schiedsrichterbereich, auch unsere knapp 10.000 Schiedsrichter mitzuorganisieren, auf die Spiele anzusetzen. Das ist mal unsere wesentliche Aufgabe als Verband, das zu organisieren. Aber auch den Vereinen Hilfestellungen zu geben. Wir haben so viele unterschiedliche Regionen in Bayern. Wir sind der größte Landesverband, auch im Deutschen Fußballbund. Wir sind ein Flächenstaat von Hof bis Sonthofen. Es sind riesige Strecken, ganz andere Regionen. Auch hier wollen wir den Vereinen Hilfestellungen geben. Auch das ist mit unserer Aufgabe, sei es Trainerausbildung, Weiterbildung, Digitalisierung, die Vereine zu unterstützen, auch vorwärts zu kommen. Das setzt voraus, dass wir selbst auch vorwärts kommen. Aber auch Themen, die wir in unserer Satzung haben, soziale Themen, Antidiskriminierung, Gewalt, Drogenprävention, Umweltschutz, Fairplay, Inklusion, Nachhaltigkeit, Diversität, ein ganz aktuelles Thema. Alles das sind Themen, die Verbandsarbeit erfordert, uns gestalten lässt, den Fußball überhaupt. Und dass das, und jetzt komme ich zum Anfang zurück, dass unser Fußball die schönste Nebensache der Welt bleibt.
Ja. Du sprichst gerade an, 1,6 Millionen Mitglieder, beeindruckende Zahlen. Bayern hat ca. 13 Millionen Einwohner, das bedeutet, jeder achte in Bayern ist Mitglied bei euch, um das mal in einer Relation zu sehen. Sehr, sehr spannend und danke für die Einblicke zu Beginn. Wir würden gerne mit dir ein bisschen tiefer in die Verbandsarbeit einsteigen im nächsten Schritt. Kannst du vielleicht einmal skizzieren, wie sich die Verbandsarbeit grundsätzlich durch Corona verändert hat?
Corona ist natürlich ein Thema, das faktisch unschön ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es hat die ganze Welt getroffen und natürlich uns auch. Ich habe es ja vorhin versucht, ein bisschen zu skizzieren. Unsere Hauptaufgabe ist der Spielbetrieb. Wir wollen Kinder, Jungs, Mädels, Frauen, Männer auf den Fußballplatz bringen. Und unsere Aufgabe ist, dass gespielt wird, dass der Ball rollt. Und ich glaube, das brauche ich euch nicht sagen. Corona hat dazu geführt, dass sich die Welt nicht mehr dreht und auch der Ball nicht mehr dreht. Wir haben keinen Fußball mehr gespielt. Deshalb hat sich die Verbandsarbeit bei uns also schon massiv natürlich ausgewirkt. Grundsätzlich erstmal. Wir haben aber auch, und da denke ich, muss man auch mal einen Blick in die letzten Monate und Jahre werfen, wir haben unseren Verband schon so auch aufgestellt, dass wir mit der Zeit gegangen sind. Wir waren schon schnell digital, zu meiner Anfangszeit und vielleicht Daniel auch zu deiner Anfangszeit noch, habe ich Spielberichtsbögen nach dem Spiel per Post verschickt. Ja. Bei uns mittlerweile wird alles digital gemacht. Wir haben ein digitales Spielansetzungssystem, die Spielberichtsbögen, Spielpässe etc. Alles digital. Und Corona hat uns deshalb natürlich den Spielbetrieb komplett zerhagelt, ja, aber uns auch Möglichkeiten gegeben, digitale Ansätze weiter auszubauen. Wir haben Trainerausbildungen digital veranstaltet, Schiedsrichterausbildungen. Jetzt vor kurzem mal ein ganz, ganz aktuelles Beispiel, ein digitaler Online-Schiedsrichter-Neulingskurs mit über 500 Teilnehmern. Das wäre, sage ich ganz offen, wahrscheinlich vor Corona sicherlich mal auf der Agenda gestanden, aber nicht on top ganz oben. Und Corona hat uns in dem Hinblick natürlich auch gezwungen, da andere Prioritäten zu setzen, von denen wir, glaube ich, auch jetzt wirklich profitieren können.
Das war eine Zeit, als wir die Spielberichtsbögen per Post verschickt haben. Da lag das Porto noch bei 55 Cent. Das hätte ich an der Stelle mal angemerkt. Genau. Jetzt, wenn wir gerade bei Corona sind, ja, wenn wir gerade über die 1,6 Millionen Mitglieder sprechen, hat sich das auf die Mitglieder ausgewirkt? Also seht ihr bei euch in den Mitgliedszahlen durch Corona Rückgänge oder zieht das schon wieder an jetzt im neuen Jahr?
Also erstmal zur Corona-Situation selbst. Natürlich hatten wir doch deutliche Einschnitte. Warum? Weil es einfach die jährlichen Anmeldezahlen, es gibt immer so im Sommer große Anmeldezahlen, wenn da der Spielbetrieb losgeht, dann sind die Kinder, gerade der Kinderbereich, sind die einfach die Zahlen nach oben geschnellt. Die Zahlen hatten wir faktisch zwei Jahre nicht, weil sich kaum einer angemeldet hat oder relativ wenige angemeldet haben, sodass wir unsere normalen, wir gehen immer von Passanmeldezahlen aus, ja, in den Corona-Jahren schon natürlich deutlich sich reduziert haben oder gesenkt haben. Allerdings, momentan ist es so, dass wir gerade jetzt im letzten Jahr die höchste Passneuausstellungsanzahl seit 2015 hatten. Die Zahlen sind also wirklich wahnsinnig erfreulich. Wir haben in allen Bereichen maximale Erhöhungen, im Mädchenbereich sogar über 100%. Das heißt, die Euphorie kommt zurück. Und ich glaube, dass es einfach auch insgesamt gesellschaftlich spürbar ist. Die Leute, die Kinder, die wollen raus, sie wollen aktiv werden. Und davon profitieren wir momentan sehr. Das heißt also, man kann sagen, die Zahlen der Vor-Corona-Zeit haben wir weit übertroffen. Aber natürlich, um zu eurer Ausgangsfrage zu kommen, Corona-Zeit hatte ich, glaube ich, wie alle Sportarten, wie alle ehrenamtlichen Vereine, Institutionen schon deutlich geschadet.
Also de facto aus der Krise eine neue Chance, um das neu zu beleben. Und eigentlich jetzt mit noch mehr Engagement stellt man fest, dass eigentlich die Kinder, die Mitglieder wieder zurückströmen auf die Fußballplätze. Und ist das nachhaltig? Habt ihr euch darauf vorbereitet in einer gewissen Weise, weil ihr das erwartet habt?
Natürlich würde ich jetzt ja sagen, selbstverständlich. Alles aufgrund unseres Engagements. Aber ernsthaft, wir haben frühzeitig eine Kinderfußballkampagne gestartet, weil wir schon auch gemerkt haben, irgendwie ist das rückläufig. Wir müssen aktiv werden. Die Zeit, wo der Knochen zum Hund kommt, ist vorbei, sondern wir waren auch als Verband mit als unsere Aufgabe oder haben wir gesehen, dass wir mehr Angebote machen, mehr den Vereinen entgegenkommen, zum Beispiel durch kostenlose Trainer- oder Trainerinnenausbildung, dass wir Starter-Kits haben, um auch die Vereine zu unterstützen, wenn sie mal größere Mengen an oder Anzahlen an Spieler haben, Spielerinnen haben, dass wir sie dort unterstützen. Das Ganze medial aufbereitet. Wir hatten tolle Partner, zum Beispiel mit Antenne Bayern, die uns unterstützt haben, mit Fußballprofis, die uns in dieser Zeit mit unterstützt haben. Das war uns wichtig und ich glaube, das hat uns schon sehr geholfen, dass wir präsent waren in den Medien und als Unterstützer für die Vereine wahrgenommen wurden und natürlich unsere Unterstützungsfunktion da auch tatsächlich ausführen konnten. Und ich glaube, faktisch sehr erfolgreich, wenn man jetzt tatsächlich auf die Zahlen schaut.
Ich würde eine Zahl gerne noch mal aufgreifen. Du hattest eingangs beschrieben, so circa 23.000 Mannschaften gesamt. Und wir haben uns das im Vorfeld mal angeguckt, im Bereich Mädchen- und Frauenmannschaften. Also von den 23.000 sind aktuell, 2022er Stand der Zahlen, 1.500 Mannschaften, Frauen- und Mädchenmannschaften. Das ist eine Quote von 6,5%. Und in großen Also nicht in der Verbandsarbeit, sondern in der freien Wirtschaft spricht man ja viel von Wachstumschancen, Wachstumsmöglichkeiten. Wenn man jetzt mal schaut und sagt, heute sind im Bereich Mädchen- und Frauenmannschaften eine Quote von 6,5%, ist das für euch intern so eine Art Wachstumschance, Wachstumsfeld? Oder wie geht ihr damit um?
Bezogen auf Mädchen- und Frauenfußball, oder?
Genau, weil die Quote jetzt mal raumgestellt mit 6,5% ja doch sehr gering ist. Na, und wenn man jetzt strategisch an so ein Thema rangeht und sagt, wir wollen als Verband wachsen, attraktiv bleiben, dann ist ja immer eine gute Möglichkeit, auf die Dinge zu gucken, wo man noch Wachstumschancen hat. So würde man in der freien Wirtschaft rangehen. Und da jetzt die Frage, ob das für euch als Verband, also ob ihr da ähnlich rangeht oder ob das andere Hintergründe auch ein Stück weit hat.
Also ich habe vorhin bei der Darstellung unseres Verbandes eins mal weggelassen, und das ist unser Haushaltsvolumen. Wir haben ein Haushaltsvolumen von über 20 Millionen Euro und mit unserem Neubau kommen wir so in die 40, 50 Millionen Euro Bereiche hinein. Das ist wie ein mittelständisches Unternehmen. So denken wir. Wir müssen natürlich auch auf unsere Finanzen schauen, nachhaltig, denn Finanzen sind auch bei unseren Vereinen ein Thema. Und auch das nur mal an der Stelle als kleiner Exkurs. Jeden Euro, den wir ausgeben, zahlt ein Verein nur 30 Cent. Die anderen 60 oder 66 Cent erwirtschaften wir auf andere Weise. Wir haben eine Service GmbH, wir wollen unsere Marke verkaufen. Und je besser sie ist, umso werthaltiger, umso finanzstärker können wir agieren und sind auch interessant für andere Partner. Und das ist, um den Grundansatz von dir, dass sowas in einem mittelständischen Unternehmen oder in der freien Wirtschaft ein Aspekt ist, ist es natürlich auch bei uns. Und mein Ansatz auch zu Beginn meiner Amtszeit war, dass wir die Frauen und Mädchen, die 50% unserer Gesellschaft ausmachen, ja nicht einfach so mitnehmen können, sondern wir müssen proaktiv und wir werden proaktiv klare Schwerpunkte auf Frauen- und Mädchenfußball, also wir werden uns fokussieren. Zum Beispiel, ich habe vorhin von der Kinderfußballkampagne gesprochen, wir werden jetzt in Kürze, sie ist wirklich in den letzten Zügen, eine Mädchenfußballkampagne starten, die auch da gezielt auf die Gewinnung von Spielerinnen abzielt, auch in der Ausbildung Trainerinnen und Trainer unterstützt, auch die Eingangsmöglichkeiten, die Zugangsmöglichkeiten vereinfacht, finanziell ein bisschen unterstützt, dass wir am Ende diese 6%, von denen du gesprochen hast, ja, dass das ein guter Ansatz ist, wenn man erkennt, dass das noch weniger war in den letzten Jahren. Auch da muss uns klar sein, hat uns Corona auch gerade bei den Mädchen wahnsinnig geschadet. Aber wir diese 6% nur als Auftrag oder als Auftrag sehen und hier in den nächsten Jahren unbedingt vorwärts kommen wollen. Aber das setzt auch voraus, dass die Vereine erkennen, dass Frauen- und Mädchenfußball wahnsinnig attraktiv sein kann. Das setzt voraus, ich denke, wir kommen nachher ja auch noch zum Thema Amateure, Profis, Bundesliga, Nationalmannschaft. Auch das setzt voraus, dass unsere Nationalmannschaft der Frauen erfolgreich ist. Und das haben wir schon auch gemerkt, die EM in England. Wir sind Vize-Europameister geworden, Europameisterin. Das hat uns einen wahnsinnigen Rückenwind, einen Schwung gegeben. Und darauf wollen wir die Vereine, demnächst steht eine WM in Neuseeland und Australien an, der Frauen, da wollen wir die Vereine maximal unterstützen. Und deshalb, um zu deiner Frage zurückzukommen, Frauen- und Mädchenfußball wird ein großer Schwerpunkt der nächsten Jahre sein. Aber nicht nur der Fußball selbst, auch wir haben Leadership-Programme gestartet für Frauen. Wir haben jetzt alle Vereine Bayerns aufgerufen zu einer Arbeitsgruppe zum Frauenfußball. Das betrifft aber nicht nur den Fußball selbst, sondern auch, wie können wir Frauen in Verbandsarbeit, Vereinsarbeit integrieren, ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen. Also das Thema Frauen voranzubringen, ist so ein Gesamtpaket, das wir geschnürt haben und das wir jetzt schon in Bereichen auf den Weg gebracht haben. Aber in Zukunft, um es jetzt nochmal abzuschließen, ein klarer Schwerpunkt sein, bleiben und bleiben wird.
Wenn du nach vorne blickst, gerade bei diesem so wichtigen Thema, ja, also ich stelle auch fest, jetzt im Laufe unseres Gesprächs, ihr denkt tatsächlich wie ein mittelständisches Unternehmen, seht eure Chancen auf Wachstum, aber auch sozusagen euren Platz einzunehmen, euren USP zu entwickeln. Wenn du nach vorne blickst bei dem Frauenfußballthema, Und lass uns mal annehmen, in 15 Jahren, was wäre deine Vision? Wo steht ihr dann?
In 15 Jahren hoffe ich, dass die 6% sich maximal gesteigert haben. Ja? Wir einen flächendeckenden Spielbetrieb haben. Wir in unserer Gesellschaft, mal erst jetzt auf Bayern natürlich bezogen, eine noch weitere Anerkennung des Frauen- und Mädchenfußballs haben. Die Wertschätzung den Frauen und Mädchen gegenüber. Und dass wir in unseren Gremien noch stärker weiblich vertreten sind. Da haben wir auch noch Luft nach oben. Wenngleich wir in den letzten Jahren, wir haben im Präsidium im Bayerischen Fußballverband eine Regelung geschaffen, dass wir mindestens mit 2 Frauen vertreten sind. Wenngleich ich sagen muss, theoretisch hätte es gar keine Pflicht gebraucht, wenn wir diese Anerkennung haben und die Leute und Frauen, die bereit sind, sich zu engagieren, dann wird uns das auch gelingen, das noch zu intensivieren, auch vielleicht ohne eine Pflicht. Ja.
Du sprichst ja oder hast im Vorfeld deiner Kandidatur in deinem Wahlprogramm sehr viel über Verantwortungsteilung gesprochen und auch die Notwendigkeit dahinter, dass aufgrund des gesellschaftlichen Wandels eine Verantwortungsteilung und auch Dezentralisierung ein Stück weit unabdingbar ist für den weiteren Erfolg und dass das ja in vielen Teilen auch einen Generationenwechsel mit sich bringt. Was sind bei so einem Generationenwechsel deiner Meinung nach die Chancen, aber auch die Risiken, die da entstehen können?
Also es ist natürlich, wie du sagst, es gibt Chancen und es gibt Risiken. Fangen wir mal mit den Risiken an, weil die sind hoffentlich ist vom zeitlichen Umfang der Antwort kürzer. Es geht natürlich möglicherweise eine erhebliche Expertise verloren, viel Erfahrung, wie Abläufe sind. Und da komme ich aber gleich wieder zum Positiven oder zu den Chancen. Es gibt auch einen neuen Blick auf Vorgänge. Wir beurteilen sicherlich Vorgänge, ich mache es jetzt mal extrem, von 1970 anders als 2023. Wenn wir also einen externen neuen Blick mit anderen Gedanken, mit größerer Bereitschaft zur Diskussion schaffen, dann können wir auch auf Vorgänge verbessern. Ich will gar nicht von Perfektionieren sprechen, aber optimieren. Ich glaube, das sind Chancen. Ich glaube auch in einem aktuellen Generationenwechsel hätte man ja auch 1970 haben können, ja, indem man Jüngere nimmt, aber jetzt mal zur aktuellen Situation ermöglicht das unseren Leuten auch einen Blick auf eine gewisse Work-Life-Balance, auch im Ehrenamt, in den Vereinen. Die Zeiten, in denen wir in Vereinen oder auch in Verbänden vorne einen Leader haben, der alles macht, 24 Stunden, der vom Passantrag, Ausdruck bis zur großen strategischen Entwicklung alles macht. Ich glaube, dass diese Zeiten vorbei sein werden und sollten. Du hast jetzt vorhin mein Programm angesprochen. Ich bin ein absoluter Verfechter von mehreren Schultern. Für einen allein ist das nicht schaffbar. Und ich glaube auch, dass einer allein zu sehr Tunnelblick hat. Wir brauchen Weitblick. Wir brauchen in unserer Gesellschaft, die so schnell ist, so schnelllebig ist, brauchen wir mehr Leute, die auch, wenn das Team gut ist, vor Risiken warnen, die man vielleicht gar nicht erkennt, weil es sich so schnell entwickelt hat. Alles das sind Chancen eines Generationenwechsels. Und ich glaube auch, die aktuelle Generation, die bereit ist, was zu machen, diskutiert gerne, erhebt gerne die Stimme und das kann förderlich sein.
Vielleicht darf ich nochmal auf das Programm zurückkommen, lieber Christoph, weil dieses Programm beinhaltet natürlich viele Schwerpunkte, von denen du sagst, das sind unsere Herausforderungen. Wo siehst du jetzt ganz konkret und akut die wesentlichen und auch kurzfristigen Herausforderungen, denen ihr euch stellen müsst, damit der Verband und die Arbeit eigentlich, damit der Ball weiterrollt, wie du sagst, ja, damit das sichergestellt werden kann, dass es eine rosige Zukunft gibt?
Also grundsätzlich ist ja wichtig, dass wir das Image des Fußballs, und jetzt meine Aufgabe ist der Amateurfußball in Bayern, dass der positiv bleibt, dass man, wenn man von dem Bayerischen Fußballverband spricht, dass man gerne über ihn spricht. Wenngleich ich natürlich nicht der Illusion verfallen bin, dass es immer mal Entscheidungen gibt, Einzelentscheidungen, die gefallen einem nicht oder vielleicht auch einer Gruppe nicht. Das muss man akzeptieren, das muss man auch aushalten, wer so einen Verband führen will. Und dann nehme ich jetzt mal das gesamte Präsidium. Da muss einem klar sein, dass man A, nie everybody's darling sein darf, aber das darf auch nicht das Ziel sein. Trotzdem glaube ich, dass wir so ein Grundverständnis, eine Akzeptanz unserer Entscheidung brauchen. Das wird für die Zukunft wichtig sein. Denn nur wenn, wir haben ja die Zahl vorhin genannt, unsere 1,6 Millionen Mitglieder das Gefühl haben, ja, was die da machen, kann ich nachvollziehen, dann kommen wir zu einer Zukunft, du hast jetzt rosig genannt, ja, die in die richtige Richtung läuft, sage ich es mal so. Ja. Und das setzt voraus, A, dass wir eine Transparenz haben, dass wir ansprechbar sind. Das sind so einfache Themen, so pauschale Themen. Aber ich habe das in diesen, seit Beginn meiner Amtszeit gemerkt, man kommt zu den Vereinen raus, man spricht mit ihnen und auf einmal heißt es, dass ihr euch hier 3 Stunden Zeit nehmt, das hätten wir gar nicht erwartet. Ja. Und diese Akzeptanz, diese Transparenz, diese Nahbarkeit ist, glaube ich, zwingend Voraussetzung, dass wir...
Du hast gerade deinen beziehungsweise euren Verantwortungsbereich Image des Fußballs genannt und damit auch in Verbindung gebracht den Amateurfußball. Und neben dem Amateurfußball gibt es natürlich auch noch den Profifußball. Und ihr seid ja als Bayerischer Fußballverband eine Untermenge des Landes im DFB. Deswegen die Frage meinerseits, wie unterscheiden sich denn deiner Meinung nach die Probleme, aber auch die Chancen des Amateurfußballs von denen des Profifußballs? Sind das ähnliche Ziele oder sagst du, nein, wir arbeiten sehr stark an der Basis und der Profifußball, der ist dann kommerzialisiert und auch gewinnorientiert stärker?
Also Daniel, du hast uns jetzt Untermenge im deutschen Fußball genannt. Also du weißt ja, das bayerische Selbstverständnis würde jetzt mal, da fange ich an, meine Stirn zu runzeln. Denn also wir müssen uns auch schon im Klaren sein, dass wir die größten der größte Landesverband im Deutschen Fußballbund sind und im Übrigen in Bayern auch. Wir haben ja den Zusammenschluss aller Sportarten im Bayerischen Landessportverband und da sind wir auch der größte Sportfachverband. Und dieses Selbstverständnis, ich weiß, das wird außerhalb von Bayern auch etwas mit Argwohn wahrgenommen, aber ich glaube, das sollte man schon auch erwähnen, dass wir da schon eine Position haben, auf die wir stolz sind und das Mir-San-Mir-Prinzip, das zählt also auch bei uns. Aber natürlich hast du recht, die Frage drängt sich auf, wie stehen denn Amateure zu Profis? Und ich habe auch schon immer wieder gehört, naja, das sind 2 Lager. Ich glaube allerdings, wir bedingen uns wechselseitig. Denn ich glaube, jeder Profi, jeder Star, der heute in den Medien auftritt und der in den großen Clubs spielt, der hat irgendwann mal in einem Amateurclub zum Spielen begonnen. Und das muss man auch klarstellen. Und ich glaube, um es ein bisschen bildlich zu sagen, für die Profis sind wir so ein bisschen Kindergarten und Grundschule. Denn irgendwo beginnen die bei uns. Und wir haben auch ein großes, ein flächendeckendes Netzwerk aufgebaut. Wir haben Stützpunkte, wir haben eigene Nachwuchsleistungszentren aufgebaut, die neben den Profi-Nachwuchsleistungszentren daneben stehen, sodass wir auch da in einem Wechsel sind. Wer es vielleicht bei den Profis nicht schafft, wird bei uns aufgefangen oder andersrum. Bei uns kommen besondere Talente zum Anschein und die gehen dann zu Profiklubs, sodass wir zumindest auf dieser Ebene, dieser ersten Entwicklungsebene uns, glaube ich, sehr gut ergänzen können, müssen und auch tatsächlich tun. Die Zusammenarbeit mit unseren Nachwuchsleistungszentren und den Profi-Nachwuchsleistungszentren, also ich habe jetzt einige kennengelernt und ich würde sagen, die ist uneingeschränkt gut. Sodass wir also hier zumindest auf dieser Ebene mal nicht zwingend 2 Lager sind. Auf der anderen Seite ist natürlich der Profifußball eine eigene Welt, das müssen wir auch anerkennen. Da haben wir auch gar keine Aktien. Das ist ein eigener Bereich, wenngleich auch die Profis nicht ganz vergessen, dass sie eben von den Amateuren auch nutzen können. Das zeigt, dass im Grundlagenvertrag die Profis verpflichtet sind, den Amateurverbänden entsprechende Zahlungen zu leisten, zum Beispiel aus den Einnahmen der Bundesligaspiele. Dadurch haben wir eine finanzielle Unterstützung, wodurch wir wiederum im Amateurbereich dann entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten schaffen können. Und auf der anderen Seite dürfen wir Amateure auch nicht vergessen, dass die Euphorie und die Anziehungskraft des Fußballs ganz wesentlich auch vom Gesamtimage des deutschen Fußballs, des nationalen Fußballs abhängt. Denn ich mache jetzt nur ein Beispiel, ihr seid jetzt in München, wenn der FC Bayern wieder Meister wird und alle sind euphorisch, dann kommen die Kinder auch, die wollen dann Fußball spielen, die wollen zweite Thomas Müller sein oder Manuel Neuers. Und das ist für uns natürlich ein Geschenk des Himmels. Und genauso bei der Nationalmannschaft, wenn wir Europameister oder Weltmeister werden, allein das Sommermärchen hat uns ganz erhebliche Zuwächse gebracht, sodass wir natürlich auch vom Profifußball auch wirklich dann profitieren können. Das muss den Amateuren klar sein, das ist den Profis klar. Und wenngleich, sagen wir so, der Bundesliga-Spieltag mit den Amateuren jetzt nicht viel zu tun hat, ja, aber es kann man schon sagen, dass wir insgesamt schon verflochten sind und ich glaube auch anerkannt sind.
Wenn man jetzt nochmal auf diese, du hast Kindergartenarbeit gesagt, im Sinne von hier entstehen eigentlich die Talente von morgen, aber auch alle die einfach amateurhaft Spaß am Fußball haben, dann ist das ja jetzt eine Generation von Digital Natives, die heranwächst. Das ist ja ganz interessant wahrscheinlich auch, sich zu fragen, wie erreichen wir die, wie bleiben wir mit denen in Kontakt, wie können wir sie begleiten über die Zeit, sie auch an den Themen dran zu behalten. Und ein Thema in deinem Programm war ja auch die Digitalisierung. Das ist ja ein Wort, das ja in jedem Unternehmen eine große Rolle spielt. Wie seht ihr gerade in dieser Amateurarbeit und der Begleitung eben auch der Motivation wahrscheinlich Digitalisierung als vielleicht Katalysator genau, um diese Rolle zu erfüllen, die ihr haben müsstet?
Ja. Du hast ja schon gesagt, das war ein Teil meines Programms. Und du hast auch gesagt, das drängt sich ja auf momentan. Wir müssen und wollen unsere Mitglieder vernetzen. Wir wollen ihnen leichte Möglichkeiten geben, sich zu engagieren, zu Informationen zu erhalten. Und ich gestehe gerne, ich bin noch ein Freund der klassischen E-Mail. Aber ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass die Generation, sagen wir mal so im C-, B-Jugendalter, auch die ersten Funktionäre von uns, wir haben ja auch junges Ehrenamt bei uns, die sagen mir, du hast dich gar nicht bei mir gemeldet. Dann sage ich, habt ihr doch eine E-Mail geschrieben? Ich sage, E-Mail, ja, schau ja einmal die Woche an, ja, da hätte man WhatsApp schreiben müssen oder über Instagram oder Facebook-Nachrichten. Das zeigt doch schon auch, wir müssen auch da immer wieder dabei sein und ihr seid jetzt heute hier in München. Ich habe einen Anschlusstermin bei der Digitalministerin heute, weil wir mit unserem Verband Schiedsrichterobmann als Professor an einem Lehrstuhl an der Universität für IT-Fragen auch und Entwicklung uns diesen Fragen stellen. Wir haben mit ihm eine AG Digitalisierung gegründet, weil wir sehen, dass da wahnsinniges Potenzial ist. Und nicht nur Potenzial, ich gehe sogar so weit, dass wir sagen, es ist zwingend, dass wir uns hier weiterentwickeln müssen, um unsere Jungen, auf die wir ja, oder Jungen und Mädchen, auf die wir ja auch abzielen, die im Fußball zu gewinnen, die im Ehrenamt zu gewinnen, in der Vereinsarbeit zu gewinnen, dass wir den Kontakt zu ihnen halten können. Und wir haben jetzt erst vor kurzem, vor 2 Wochen, ein U30-Netzwerktreffen gehabt, wo es um Ehrenamtliche in den Vereinen unter 30 Jahren geht. Das Junge, wir nennen das junges Ehrenamt, wo es auch in vielen Workshops, auch Sven Laumer war mit dabei, dann zu den Themen ging, wie können wir uns vernetzen, wie können wir Informationen übermitteln, wie können wir in Kontakt bleiben mit diesen Themen. Da haben wir uns auch beraten lassen, denn Ende des Tages müssen wir uns auf das also, oder so einrichten, dass die Gegebenheiten und die Wünsche unserer ganz jungen Generation auch erfüllt werden, weil sonst erreichen wir sie schlichtweg nicht.
Ja. Genau, siehst du da auch eine riesige Chance? Ihr habt ja eigentlich mit den 1,6 Millionen Mitgliedern eine unglaubliche Anzahl an potenziellen Content-Creatern, ja. Die könnten ja für euch ja unendlich viel Botschaften absenden und diese Interaktionen beflügeln. Ist das also dann eine bidirektionale Kommunikation, die ihr so seht?
Unser Verband, unsere Kommunikationsabteilung ist im Haus hervorragend aufgestellt. Wir haben immer wieder neue Ideen, die uns da voranbringen. Wir sind bei TikTok aktiv. Wenn man allein schon weiß, da musste ich mich auch überzeugen, ja, aber auch, sagen wir mal, da war ich überrascht, dass es so kleine Fußballvideos und sei es nur ein wunderbares Tor oben rechts ins Eck, maximale Klickzahlen haben kann. Und diesen Content, den du angesprochen hast, den können wir nicht selbst erarbeiten. Wir können mit unserer Man- und Women-Power nicht auf die Sportplätze in Bayern rumfahren, sondern wir sind darauf angewiesen, dass wir Plattformen schaffen, die Content, den unsere Leute, die ganz Jungen, aber auch die Erfahrenen haben, hochladen, teilen können, damit jeder mal schmunzeln kann, wenn wieder der Stürmer kurz vorm 5-Meter-Raum ohne Tormann zur Eckfahne schießt. Ja? Die Videos oder der Content, egal wie er auch ist, diese Beteiligungsmöglichkeit, das ist bei unserer Reichweite, die du angesprochen hast, eine Riesenchance, die wir auch nutzen. Unsere Homepage hat momentan in dem letzten Jahr knapp 1 Milliarde Klicks gehabt. Wir kommen also auch über unsere Homepage-Angebote, eigentlich noch ein klassisches Angebot, trotz auch weit. Ja, aber natürlich auch müssen wir und sind wir den neuen Medien und den neuen Möglichkeiten komplett offen. Deshalb, wie gesagt, haben wir eine eigene Kommunikationsabteilung, die das mit Weitblick sich anschaut und immer wieder kommt und sagt, lasst uns das probieren. Und da bin ich immer der Erste, der sagt, wir probieren es. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir allerdings auch bereit sein, es wieder einzustellen. Aber wir probieren es erstmal. Ja. Ich bin weniger der Typ, der sagt, komm, bedenken, sondern ich bin eher bereit zu sagen, wenn es einen medialen Knüppel mal gibt, dann halte ich den aus. Aber wir haben es zumindest mal probiert.
Und ab heute auch Podcast. Ne?
So ist es.
Ja. Das ist ein guter Fortschritt in der Digitalisierung. Lieber Christoph, wir haben jetzt gerade über den Profifußball gesprochen. Wir würden gern auch noch ein bisschen über dich persönlich und deinen eigenen Werdegang sprechen. Du bist jetzt 40 Jahre alt und schon über 10 Jahre in wichtigen Positionen der Verbandsarbeit auch tätig. Und all das machst du trotz anspruchsvollem und sehr beeindruckendem Job als Richter. So, was sind für dich die Motivatoren, das zu tun?
Also ich fang mal so an. Ich bin zum Fußball gekommen, wie glaube ich viele von uns, weil wir gesagt haben, man will immer ein bisschen Sport machen. Und deshalb war ich in einem Fußballverein. Und es ist bei mir vielleicht auch so wie bei dem einen oder anderen. Als meine Eltern beim lieben Gott mich da bestellt haben, dann haben sie dummerweise 2 linke Füße bestellt, ja, sodass das bei mir beim Fußballspielen einfach nicht funktioniert hat. Und das hat mein Trainer erkannt. Und ich erzähle immer wieder, ich habe in der D-Jugend 2-mal spielen dürfen. Einmal haben wir 12-0 geführt und einmal haben wir 7-0 hinten gelegen. Dann bin ich eingewechselt worden und dann glaube ich, dann ist das jedem klar, dass das nicht mehr so viel Spaß macht. Ja. Und dann kam ein weiterer glücklicher Umstand dazu, dass ich dann einen Lateinlehrer hatte, der Bundesliga-Schiedsrichter war und der mich irgendwann mal abgefangen hat und hat mir aus dem alten Bayern-Sport, das war eine Zeitschrift gewesen, ja, eine Anzeige ausgeschnitten und hat gesagt, da ist ein Schiri-Lehrgang, das ist was für dich, das machst du jetzt. Und ich gestehe gern, ich habe mir damals gedacht, nein, wenn der Lateinlehrer das gut findet, dann vielleicht ist er bei der nächsten Klausur nicht so streng. Ja, das war zwar dann nicht der Fall, ja, aber jedenfalls bin ich dann zu diesem Schiri-Lehrgang gefahren und der war in der Sportschule Oberhaching und ich komme aus einem kleinen Dorf aus Unterfranken. Wenn man als kleiner Junge dann in die große Welt fährt, nach München mit dem ICE damals, mit der S-Bahn nach Oberhaching in die Sportschule, dort der Glaspalast, mir ist da schlichtweg das Herz aufgegangen. Und ab dem Zeitpunkt bin ich Schiedsrichter geworden. Und ich glaube, dass das irgendwie anscheinend in meinen Genen oder meiner DNA liegt. Ich entscheide gerne. Ich bin irgendwie ein Typ, der auch nicht lang rummacht. Ich sage am Ende jetzt auch in Diskussionen im Präsidium oder jetzt im Vorstand irgendwie, sage, jetzt haben wir gut diskutiert, aber jetzt brauchen wir auch mal eine Entscheidung. Und ich glaube, dass diese Art im Umgang mit mir dem einen oder anderen offenbar gefallen hat, dass man gesagt hat, gut, wir können mit dem diskutieren, aber wir kommen am Ende auch zum Ergebnis, egal welches, ja, aber wir kommen zu einem Ergebnis. Und so ist, und deshalb hast du jetzt gesagt, ist der Werdegang von 10 Jahren, ja, so war es halt irgendwie immer. Dann ist mal der Bezirksvorsitzende in Schwaben leider erkrankt gewesen. Und dann hat man sich gedacht, wer kann es machen? Und dann ist man halt auf mich gekommen. Und so ist der Weg immer weiter und relativ schnell so weit gegangen. Und jetzt sitze ich vor euch und in meinem Büro. Freue mich übrigens, dass ihr da seid. Ja? Und jetzt sprechen wir hier über Präsidentschaften des Bayerischen Fußballverbands. Also das ist schon ein beeindruckender Werdegang, wenn ich ihn auch in der Vorbereitung hier zum Podcast mir nochmal angeschaut habe. Also
wobei, wenn ich kurz dich unterbrechen darf, also du bist ja auf der einen Seite Beruf Richter und du sprichst auf der anderen Seite im Bereich Verbandsarbeit von Teamwork, Verantwortung teilen, was ja im Beruf, so wie ich das als Außenstehender beurteilen kann, nicht geht. Da trägst du ja dann ein Stück weit die Verantwortung für den einzelnen Fall und für das Urteil auch ein Stück weit. So wie machst du das mit dir selbst? Also wie schaffst du es auch in diesen beiden Welten, auf der einen Seite ein klares Urteil zu fällen, auf der anderen Seite aber diesen Teamgeist und diese Teamsport und auch eben diese Verantwortungsteilung, die ja wirklich sehr, sehr zeitgemäß ist und sehr, sehr gut ist für alle, das so für dich zu jonglieren?
Also Dani, ich muss dir ganz offen sagen, das kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Ich bin auch im Beruf ein ganz anderer Typ als im Ehrenamt und privat. Also ich glaube, man kann mich auf der einen und auf der anderen Seite nicht vergleichen. Ja? Ich habe zwar schon einmal in einer Sitzung den Zuruf bekommen, wir sind zwar hier nicht im Gerichtssaal, ja, wenngleich ich mir wahnsinnige Mühe gebe, dass ich im Ehrenamt, dass wir anders agieren. Ich bin da privat auch, mir liegt ab und zu mal der Schalk auf der Zunge und ich bin gerne mal in einer offenen Diskussion, aber im beruflichen Werdegang ist das anders. Also da bin ich einfach ein anderer Typ. Wie es gelingt, kann ich dir nicht sagen. Ja, das sollen auch am Ende des Tages andere beurteilen. Aber ich sage mal, vielleicht noch mal kurz doch zu der Grundeinstellung, auch als Schiedsrichter. Ich habe immer gesagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Wie es dann am Ende des Tages jetzt gelingt, einerseits einen Verband zu führen, nahbar zu sein und auf der anderen Seite, das muss man auch deutlich sagen, bei Gericht klare, nachvollziehbare, aber doch mit einer gewissen Distanz Entscheidungen zu treffen. Ich sag mal, momentan gelingt es. Ja? Warum müssen andere entscheiden?
Lass uns vielleicht eine Sache nochmal bewerten und nach vorne schauen. Es ist ja so, dass wir demnächst uns erfreuen, dass ja auch eine EM ansteht. So, wir sind ja im Amateurfußball. EM klingt ja erstmal sehr nach Professionalisierung und nach Kommerzialisierung. Ist ja auch oftmals in der Kritik, ja, mit der UEFA, die immer wieder zumindest sozusagen hinterfragt wird. Was ist eure Rolle bei der Organisation der EM? Und ich glaube, es gibt ja auch tatsächlich die großartige Nachricht, dass München dort eine Rolle spielt. Also genau das Herz quasi, wo ihr herkommt.
Die Europameisterschaft, ich habe das vorhin so ein bisschen auch zu den Profis gesagt oder auch zur Nationalmannschaft. Wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist, hat auch der Amateurbereich einen wahnsinnigen Zuwachs. Deshalb ist es natürlich sensationell, dass wir im nächsten Jahr hier in Deutschland überhaupt und dann auch noch in München Spiele haben. Das ist schlichtweg ein Geschenk des Himmels. Und wir sind auch frühzeitig in die Vorbereitung gegangen. Wir sind schon mittendrin. Wir müssen es eigentlich schon abschließen. Auch die Mädchenfußballkampagne, von der ich vorhin gesprochen habe, ist ein Teil dieses Wegs dann in Richtung WM der Frauen und EM der Männer. Wir wollen diesen Hype, der hoffentlich sein wird, mitnehmen und auch hier Vereine vorbereiten, wenn der große Zuwachs kommt. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Wir sind als Verband in der Unterstützung mit eingebunden. Wir haben zum Beispiel, also wir machen Parallelveranstaltungen, Volunteerprogramm, unterstützen auch unsere Ehrenamtlichen. Wir können in der Gesamtorganisation der UEFA helfen. Das fängt an vom Ticketing über Fahrer etc. Also im Gesamtablauf stellen wir Möglichkeiten. Wir sind momentan in der Überlegung, nächstes Jahr soll ein Amateurfußballkongress stattfinden, ob wir ihn möglicherweise nach München holen. Wenngleich auch da muss man sich Kosten Nutzen auch nochmal überlegen. Es sind auch andere Städte noch in der Diskussion. Diesbezüglich hatten wir vor kurzem ein Gespräch mit Oberbürgermeister Reiter, ob das Sinn macht hier in München. Die Signale waren positiv. Ob es am Ende wirklich also umsetzbar ist, das müssen wir dann das bewerten. Da sind wir dran. Aber ich glaube, auch das alles im Lichte der Europameisterschaft, glaube ich, kann uns nur helfen. Ja. Wir müssen aber natürlich eigentlich zweigleisig fahren. Wir müssen uns überlegen, was ist, wenn wir Europameister werden oder eine wahnsinnig gute Europameisterschaft spielen, was passiert. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch vorbereitet sein, womit ich mitnichten rechne, ja, aber als typischer strukturiert Denkender sage ich, wir brauchen immer zwei Konzepte in der Schublade. Was ist auch, wenn es möglicherweise nicht funktioniert, wenn wir früh ausscheiden? Auch dann müssen wir vorbereitet sein, wie wir eine gewisse Euphorie schaffen und hinbekommen. Aber ich bin mir felsenfest sicher, dass wir mit dieser Mannschaft, mit Hansi Flick und Rudi Völler, den wir jetzt auf DFB-Seite dann auch noch für den Sportbereich installiert haben, ein Top-Team haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese EM fantastisch abschließen werden.
Lieber Christoph, vielen Dank für deine Ausführungen bis hierhin. Du bist ja gewählt auf 4 Jahre, 2022 bis 2026, und hast ja in deinem Wahlprogramm mindestens mal 10 große Punkte drin. Ja, abschließende Frage an dich, wenn du an 2026 denkst, was sind die Punkte, wo du für dich sagst, jawohl, das waren 4 erfolgreiche Jahre, sowohl für dich, aber auch für den Verband.
Wir haben am Verbandstag, aber das ist jetzt nicht nur auf meinem Mist in Anführungsstrichen gewachsen, sondern das ist ja ein Gesamtthema des Verbandes. Wir wollen in eine, vorhin ist das Stichwort schon mal gefallen, nachhaltige Zukunft gehen. Nachhaltige Zukunft beziehen wir auch auf die Finanzen. Uns ist wichtig, dass wir als Verband so gut aufgestellt sind, dass wir die Vereine weiterhin maximal gut finanziell unterstützen können, durch Projekte, durch Unterstützung etc. Ich hatte vorhin ja schon mal dieses Beispiel gebracht, dass die Vereine bei jedem Euro, den wir ausgeben, nur 30 Cent oder roundabout zahlen. Das ist ein klares Ziel, dass wir das so stabilisieren, dass das auch in Zukunft möglich sein wird. Wir haben hier, ihr seid ja gerade im Haus des Fußballs, wir haben die Brienner Gärten nebendran, werden ja gerade groß gebaut. Das ist ein Riesenbauprojekt, das wir hoffentlich 2024 zur EM fertigstellen. Auch da planen wir möglicherweise mit dem DFB ein kleines Programm, das, wenn die Mieteinnahmen dort dann kommen und das alles wirklich fix ist, dass wir hier Grundlagen schaffen für einen guten finanziellen Bereich. Auch im Haupthaus werden wir uns mit einer zusätzlichen Stelle eines Hauptabteilungsleiters der Finanzen aufstellen, weil, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, Finanzen, steuerrechtliche Themen, Entwicklungen sind wichtig, und ich bin nicht bereit, dass es bei uns irgendwie da nur Probleme gibt. Deshalb möchte ich, dass das klar strukturiert ist, gut geprüft ist, dass wir Dinge probieren, aber alles nur im rechtlichen Rahmen. Und wenn wir 2026 sagen können, wir haben den Bau fertig, die Finanzen sind gesichert, wir sind personell hier gut aufgestellt mit unserem Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der das Ganze schon seit vielen Jahrzehnten hervorragend in der Hand hat, wenn wir das schaffen, ist das ein erster großer Schwerpunkt, den uns der Verbandstag mit auf den Weg gegeben hat und den wir dann 2026 hoffentlich erfolgreich abgeschlossen haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was den Verband stärkt, was die Vereine stärkt. Und das ist mir in diesen 4 Jahren, das will ich unbedingt umgesetzt haben und möchte den Vereinen 2026 sagen, wir hatten aber Blümer gesagt, die Rente ist sicher, ja, aber bei uns in dem Fall, ja, die Finanzen sind so stabilisiert, dass wir wirklich positiv in die Zukunft schauen können und auch die Unterstützungsleistungen unserer Vereine fortsetzen können.
Das heißt dann in Richtung Vereine, die 30 Cent sind sicher.
So ungefähr. Das ist mein Ziel. Ich kann es natürlich nicht mit der letzten Sicherheit versprechen. Wir werden auch über Schiedsrichterspesen irgendwann mal demnächst sprechen und Erhöhungen da, weil auch da Wertschätzung, Schiedsrichtergewinnung, Erhaltung, nur ein Stichwort. Aber das ist das Ziel und das möchte ich schaffen. Und dafür sind die Anstrengungen hier in dem Finanzbereich einfach so enorm, dass wir 2026 von diesem momentanen Status quo, dass wir den sicher erhalten können. Das ist mein Ziel.
Lieber Christoph, wir kommen ans Ende. Wir möchten uns sehr bedanken für dieses Gespräch. Für mich lässt sich das so zusammenfassen, dass ich viele Einblicke hatte tatsächlich in eure Verbandsarbeit. Ich glaube, das ist für viele Menschen gar nicht so klar, was ihr alles macht, für den Amateurfußball. Und die Hauptsache ist ja, dass dann die schönste Nebensache der Welt tatsächlich weiter betrieben werden kann. Und dafür herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Danke euch zwei.
Agoratalk, Platz für Perspektiven.
Der Informationspodcast mit Meinungsstarken Gästen zu Themen mit Relevanz.